Schon wieder ich. Ah, schön. Gott ist gut. Haben wir gesungen. Können wir ein liturgisches Amen dazu sagen? Amen. Das klingt nicht sehr begeistert. Wir wiederholen es noch einmal. Gestern hatten wir einen afrikanischen Gast bei uns im Gottesdienst. Die sind da, glaube ich, ein bisschen begeistert. Also darf ich euch ermutigen? Gott ist gut. Ah, Dankeschön. Heute sind wir im zweiten Sonntag nach Ostern. Wir hatten ja alle bei uns tolle Ostergottesdienste und haben die Auferstehung gefeiert. Und ich möchte in diesem Kontext noch ein bisschen weitergehen. Der Titel ist mir, ich wurde gefragt, was ist für ein Titel? Und ich bin draufgekommen, oh mein Gott, ich habe gar keinen Titel, weil das ist immer das Schwierigste zu finden für eine Predigt. Man betet und man empfängt ein Wort und dann am Ende fragt man sich immer, und was gibt man dem jetzt für einen Titel? Naja, das ist nur im Streaming sichtbar. Gut, das ist eh besser. Ne? Also, ich möchte mit uns eine Bibelstelle lesen, die steht im 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9 aus der neuen Genfer Übersetzung. Also einer eher einfachen Sprache, so wie beim ORF. Ne? Ganz unten ist immer Nachrichten in einfacher Sprache. Sind wir bereit? Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind vom Neuen geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also einen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in euren Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheinen wird, wird eure Standhaftigkeit euch Lob und Ruhm einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Amen. Was für ein Text. Jubelnde Freude. Was für ein Text, was für ein Wort, was für eine Zeit, in der diese Jünger gelebt haben, diese Christen gelebt haben, an die der erste Petrusbrief gerichtet ist. Wisst ihr, wo die gewohnt haben? Also man nimmt an, dass sie dort gewohnt haben, ganz sicher weiß man das nicht, aber mit großer Sicherheit könnte man sagen, sie haben ihn nicht in Kärnten, nicht in Klagenfurt, nicht einmal in Europa. Sie haben in Kleinasien gelebt. Und die, haben wir schon gehört, hatten es nicht so leicht, denn sie waren unter starker Verfolgung der Kaiser Domitian und später der Kaiser Hadrian. Das erinnert mich an den Hadrian oder Hadrian Wall in England. Die sind da oben, die Schotten konnten sie nicht besiegen, die Römer. Also haben sie eine große Mauer, wie die Chinesen gebaut, von einer Seite der Insel bis zur anderen. Und diese Mauern sind zum Teil noch erhalten und die heißen Hadrian Wall. Das war der Kaiser Hadrian oder Hadrian auf Deutsch. 117 nach Christus hat er regiert. Die waren also unter starker Verfolgung und sie wurden in eine Außenseiterposition gedrängt. Also die Christen waren da nicht mehr so ganz die mit den vielen Likes auf Facebook und auf Insta. Die waren in die Außenseiterrolle gedrängt. Und jetzt komme ich zurück auf die Auferstehung. Denn alle Schreiber des Neuen Testaments fokussieren sich in der Essenz, wenn man das alles hinterkondensiert, auf ganz, ganz wesentliche Sachen, dann geht es um die Auferstehung. Das Leiden Christi, das Leben Christi ist schon wichtig, aber was uns ausmacht, Leute, warum wir heute hier sitzen, ist nicht das Leiden Christi, ist nicht das Wirken Christi, sondern ist die Auferstehung. Ohne Auferstehung haben wir keine Hoffnung. Paulus sagt in seinem Wort, wenn es keine Auferstehung gäbe, dann würden wir ja lügen, weil wir reden von einem Christus, der auferstanden ist und der ist gar nicht auferstanden. Und die Juden haben gesagt, diese Apostel haben das nur erfunden, die haben eigentlich den Jesus weggebracht und jetzt sagen sie, dass es eine Auferstehung gibt, aber die gibt es gar nicht. Der biblische Befund sagt uns heute, dass er den Jüngern erschienen ist und weiteren 500 Menschen auf einmal, die ihn sahen. Natürlich können wir das immer noch in Zweifel ziehen. Und es wird auch in Zweifel gezogen. Rat einmal, wenn du hinausgehst in unsere Mehrheitsgesellschaft, wo wir eine Außenseiterrolle einnehmen, und du sagst, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Was hörst du dann für eine Antwort? Was hast du schon gehört? Noch keiner zurückkommen? Genau. Wer es glaubt, wird selig, genau, schön für dich, gell, so ungefähr, ist ein Privatglaube. Der Glaube wird aus der Öffentlichkeit in die Privatsphäre gedrängt, wo er nicht hinkehrt. Gell. In Johannes 20 lesen wir, dass dieser auferstandene Christus anders war als der Lazarus. Der ist ja auch auferstanden. Den wollten sie dann auch töten, weil das war auch so ein Beweisträger der Macht Christi, wie er noch auf Erden war. Der war ihnen gar nicht angenehm. Aber er war doch nur sozusagen wie geheilt worden von einer Krankheit, die Tod heißt. Ja, ist zwar echt schon ziemlich krass, weil 4 Tage und schon stinken und dann doch wieder leben, das ist schon ziemlich was, oder? Also da würden wir auch schauen. Ne? Aber er konnte nicht durch die Wand gehen. Also der Lazarus, ne? Das konnte er nicht. Er war aber trotzdem auferstanden, aber er konnte nicht durch die Wand gehen. Aber Jesus, wissen wir aus den Evangelien, er kam in das Obergemach und plötzlich war er da. Und die hatten ja aus Angst alles abgesperrt. Ja? Alles absperren. Ja? Die Heimpolizei, der Pharisäer ist überall unterwegs. Wir sind die Aussätzigen der Nation, die Staatsfeinde Nummer 1. Man darf uns nicht finden, wir verstecken uns, wir haben Angst. Ja? Der Herr ist weg und plötzlich ist er da. Und der Thomas war nicht anwesend. Der Thomas, der ist überhaupt ein Freund von mir. Ich mag den Thomas. Bei mir geht es auch so wie den Thomas. Ich zweifle viel. Mein Zweifel ist größer wie mein Glaube. Warum ist das so? Weil wir alle in einer Gesellschaft leben, deren wir nicht so ganz entfliehen können. Die beeinflusst, ob wir das glauben oder nicht. Die beeinflusst einfach. Im Mittelalter war nicht alles gut und ich will nicht das schönreden, ja, hat es viele krasse Dinge gegeben. Aber im Mittelalter konnte auch jeder glauben, was er wollte. Also das gab es ja schon. aber du musstest begründen, warum du nicht glaubst. Heute musst du begründen, warum du glaubst. Hey Alter, das kann ja nicht wahr sein. So ein altmodisches Ding, erklär mal, warum tust du das? Ja? Warum gehst du da in diese Gemeinde? Ist sowieso ein bisschen suspekt. Ja? Warum haben die keinen Kirchturm und überhaupt? Also du musst heute in der Gesellschaft begründen, warum du glaubst. Das war damals nicht so. Und hast du schon einmal dich gefragt, warum du öfter mal aufwachst und du fragst dich, gibt es diesen Gott wirklich? Ist das echt real? Geht es nur euch so, an mir so? Das macht der sogenannte gesellschaftliche Kontext, in dem wir leben. Und alle leben heute. Mir hat gestern eine Studentin gesagt, auf der Universität in Klagenfurt ist die Gender Study ein Semester Pflicht, egal was du studierst. Ein Semester musst du Gender Study studieren. Hat mich erinnert an früher. Früher musste jeder, der Physik studiert, Theologie machen, ein Semester. Um zu hören, dass diese Welt nicht geschaffen worden ist, einfach nur durch einen Big Bang zufällig, sondern dass es einen universellen Urgrund gibt, der außerhalb dieser Atmosphäre, dieser Materie lebt, der gesprochen hat, es werde Licht, es wird. Jeder musste Theologie studieren, ein Semester zumindest. Heute musst du Gender studieren, ein Semester. Die neue Religion. Wir Menschen haben uns auf den Thron gesetzt, Gottes, und spielen Gott. Das ist heute die Mehrheitsgesellschaft. Und jeder ist ein Gott und jeder hat eine andere Theologie. Und in dieser Welt werden unsere Kinder groß. Diese Christen damals haben sich auch ziemlich schlecht gefühlt, weil sie waren abgelehnt von der Mehrheitsgesellschaft. Und trotzdem ermutigt sie Petrus hier. Was sagt er? Sie sollen mutig und voll Freude, ja sogar Jubel, sollen sie durch das Leben gehen. Ob Krankheit, Verlust, Tod, Einsamkeit, Abgelehntheit, Armut. Paulus sagt, Tod, wo ist dein Stachel? 1. Korinther 15. Sie wussten von der Auferstehung. Sie wurden getragen von der Auferstehungskraft des neuen Lebens. Haben wir heute mehrfach gesungen, hat mich sehr gefreut. Er spricht aber auch davon, dass der Glaube geprüft wird. Unser Glaube wird geprüft. Wir kriegen also so einen Test, wie in der Schule. Schularbeit, und wir sollten uns vorbereiten. Und wir aber trotzdem, und das ist anders wie in der Schule, mächtig, sagt er hier sogar, mächtig bewahrt werden. Und ich sage euch eines, ich entdecke gerade wieder das Vaterunser, und zwar in dieser klassischen Art. Also wir haben ja alle gelernt, das ist ein Symbol, eine Richtlinie des Gebetes. Wir richten uns nach dem Vaterunser und wir beten dann halt das erweitert. Das ist super, ich liebe das. Aber einfach nur das Vaterunser zu beten, wie es geschrieben steht, das entdecke ich wieder neu. Ist nur für mich jetzt. Ja. Ich entdecke das wieder neu, weil ich mir gesagt habe, Jesus sagte zu den Jüngern auf ihre Frage, lehre uns beten, Meister. Sagt er ihnen das Vaterunser. Genau wie es bei uns übersetzt ist. Halt auf Aramäisch damals, aber die Übersetzung ist gut. Wir dürfen denen vertrauen. Und darin beten wir ja, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und Alter, ich habe mich oft gefragt, vor wie vielen Situationen bin ich bewahrt worden, von denen ich gar nichts weiß. Mächtig bewahrt worden. Wäre ich da ausgesetzt, und ich bin als Mann da ganz offen, wäre eine Dame hergekommen und hätte mich so richtig verführt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich vielleicht nicht ganz so gut drauf wäre, ich wüsste nicht, ob ich bestanden hätte diesen Test. Aber mächtig hat mich der Herr bewahrt. Und so könntest du das fortsetzen mit allen möglichen und unmöglichen Vorstellungen, wo der Herr und wo wir uns sicher sein dürfen, dass Gott uns mächtig bewahrt. Ist das nicht schön? Wir wissen gar nicht, was sonst alles geschehen wäre. Diesen Trost gab Petrus diesen Außenseiter-Positionsgemeinden in Kleinasien. Das ist ein besonderer Segen und verleiht uns diese Widerstandskraft oder wie heute in der Gesellschaft viel gesprochen wird, diese Resilienz. Ja, das wollen wir alle, wir wollen resilient sein. Widerstandsfähig, nicht hin und her geworfen von allen möglichen Dingen. Und wir haben ja gerade wieder so eine riesige Krise und man weiß ja gar nicht, wohin das führt. Ne? Genau. Sind wir nicht auch in einer Außenseiterposition? Ich würde sagen, ja. Schon allein diese Tatsache, dass wir argumentieren müssen, warum wir glauben und nicht umgekehrt, dass ein Atheist argumentieren muss, warum er atheistisch ist, zeigt uns schon, dass wir in einem anderen gesellschaftlichen Kontext leben. Und meine Kinder haben studiert und ich war erstaunt über manche Aussagen. Wir haben richtig gestritten. Und ich habe gemerkt, diese, wie sagt man, Indoktrinierung, dieses ganz kleine immer nur geben, anders denken, ja, Stichwort Gender, macht was mit uns. Es kommt ja nicht der große Teufel und tretet auf vor dir und zeigt sich mächtig, den erkennen wir leicht. Der kann gleich wieder abmarschieren. Ne? Du weißt schon, dich kenne ich. Du hast keine Chance. Aber wenn er kommt, als so kleiner Schäfchen, ja, und sich ausgibt, so ganz getarnt, ist nicht so leicht, als Christ heute diese Rolle draußen zu machen. Wir sind in dieser Außenseiterposition. Und das ist manchmal, wie Karl Helmut so schön sagt, immer wieder, es ist schambehaftet, heute über den Glauben zu reden. Da gibt es so ein bisschen eine Sperre, oder? Ah, ich weiß schon, das erlebe nur ich. Es ist eine andere Zeit, in der wir leben. In der Täuferausstellung lesen wir von unserem Vorfahren des Glaubens. Wir haben heute ein schönes Gespräch geführt. Das zeigt uns eigentlich, wie die Freikirchen so entstanden sind, dass das nicht eine amerikanische Erfindung ist und noch zu uns rübergeschwappt ist. War eigentlich umgekehrt. Unsere Vorfahren im Glauben sind geflüchtet von hier, haben in Amerika Schutz gefunden und sind dann wieder zurückgekommen, viele halt von ihnen, und haben hier missioniert. Und da wird gesprochen von diesen Kolonien. Sie haben so Kolonien des lebendigen Glaubens gebildet. Ja? Kolonien, ja, das klingt gut. Ist nicht Kolonialismus, das klingt nicht gut. Aber eine Kolonie ist eine Gemeinschaft wie wir heute. Mit gemeinsamen Werten, gemeinsamen Glauben und vor allem einen gemeinsamen Erlöser. Und ich glaube, dass diese Zeit wieder anbricht, wo wir uns viel mehr bewusst werden müssen, dass wir wieder in einer Kolonie sein müssen, um unseren Glauben zu bewahren. Wie Jesus gesagt hat zu Petrus, ich bete, dass du den Glauben nicht verlierst. Diese Kolonien waren groß, das waren 30.000, hat man gehört, die da ausgewandert sind, dann noch Böhmen rauf und dann weiter Rumänien und wieder zurückgekommen sind. Überall hat man sie eine Zeit lang geschätzt, weil sie waren sehr erfolgreich, also sie waren gesegnet, auch materiell. Die konnten Sachen machen, die damals nicht so üblich waren, aber sie waren dann immer wieder Vertriebene. Und deswegen komme ich zum Ende dieser Predigt. Und möchte darüber sprechen noch, dass wir einerseits eine Kolonie sein müssen. Das heißt, wir brauchen eine Mauer des Schutzes. Wie früher die Mönche. So eine dicke Mauer. Diese benediktinische Formel. Wir bauen ein Kloster und wir bleiben drinnen und die Welt bleibt draußen. Und wir haben nichts mehr zu tun miteinander. Ja. Benediktinische Option, sagen die Gelehrten dazu. Die andere Option wäre der Liberalismus. Das ist die liberale Versuchung. In das will man uns hineinführen. Ja, ja, schon, du darfst deinen Glauben schon haben. Aber das ist alles relativ. Das ist schön für dich. Darfst du privat machen, rede aber nicht öffentlich. Darfst du in Bildungseinrichtungen nicht mehr außerhalb des Religionsunterrichts über den Glauben sprechen. Also du darfst es machen, aber wenn jemand was dagegen hätte, könnte er rechtlich mit gutem Grund sagen, das muss wieder raus. Du hättest keine Chance. Also die Benedikt-Option ist auch keine Option und der Liberalismus ist auch keine Option. Was bleibt uns? Ich glaube, wir müssen wieder neu lernen, so Multikulti zu sein, zwei Kulturen zu verstehen. Unsere Mehrheitskultur draußen, denn wir sind ja auch gesandt in die Welt, oder? Haben wir gelernt. Ja, ihr seid in der Welt, aber helft mir predigen. Aber nicht von der Welt. Und das ist Durchlässigkeit, würde ich das bezeichnen. Also wir brauchen einerseits eine Mauer, aber wir brauchen Türen, Tore in dieser Mauer, wo wir raus können. Aber wenn es sein muss, machen wir wieder zu. So, wir brauchen eine geschützte Umgebung für uns selbst und für die Kinder. Jetzt sage ich was ganz Provokantes. Ich möchte meine Kinder und eure Kinder nicht mehr einem beliebigen Bildungssystem überlassen, das immer schräger drauf wird. Wir merken auch, dass die christlichen Kinder jetzt immer mehr zunehmen. Wir haben normalerweise nur 20% Christenkinder und 80% unserer Kinder sind aus nicht gläubigen Familien. Vielleicht schon gläubig, aber an irgendwas. Also nicht christuszentrierten Familien. Deswegen machen wir auch christliche Schule. Der Hans-Peter hat mir einmal gesagt, so schön, ja, er war immer der am meisten skeptisch war gegenüber einer christlichen Bildungseinrichtung. Weil er ist selbst in so einer groß geworden und hat keine guten Erfahrungen gemacht. Aber eines Tages sagt er zu mir, nachdem wir schon länger Kinder aus der FEG hatten und immer noch haben, glaube ich, ja, sagt er, ich merke den Unterschied. Weil wisst ihr, ein Kind bis zum 10. Lebensjahr macht sich keine Sorgen über die Weltanschauung. Es wacht nicht in der Früh auf und fragt sich, ja, gibt es Gott jetzt oder nicht. Es lebt von eurem Glauben. Stellt es nicht in Frage. Das macht das Kind. Und jetzt kommen unsere Kinder in den Gottesdienst und sind heute unten. Und sie lernen viel über die Bibel. Und morgen sind sie in der Volksschule draußen. Und die Mehrheit der Kinder, sie merken, sie sind anders. Sie merken, da ist was anders. Und sie wissen nicht einmal warum, weil sie denken nicht nach über eine Weltanschauung, über Glaubensfragen. Es ist normal. Und wisst ihr, wie schön es ist für Kinder in diesem Alter besonders, wenn sie keinen Unterschied merken. Wenn Jesus auch in der Schule ein zentraler Punkt ist. Sie werden nicht, ich sage immer, verwirrt. Wir verwirren unsere Kinder. Und wenn du das Argument bringst, ja, sie sollen ja in der Welt leben, so wie wir auch, ja, dann sage ich dir, du magst Kindersoldaten. Du bist eigentlich nicht gut zu deinen Kindern. Weil wir muten unseren Kindern zu, dass sie in der Welt bestehen, obwohl sie noch nicht bereit sind. Da sind Kindersoldaten. Man hört, die sind am brutalsten. Warum sind sie so brutal? Weil sie auch noch keine entwickelte Moralvorstellung haben. So, diese Gemeinde in Kleinasien, sie ist genauso hier gefordert. Sie sind einerseits unter einem mächtigen Schutz, und das dürfen wir erleben und darüber dürfen wir uns freuen. Wir machen eine Bildungseinrichtung und wir schauen, dass wir unsere Gemeinschaft mehr schätzen. Ich glaube, dass die Zeit kommt, wo das nicht einfach wir sagen, okay, wir gehen Gottesdienst, das ist eine Option, wenn es schöne Wetter gibt, gehen wir vielleicht auch zum Wörthersee einmal am Vormittag. Gut, ihr habt schön, ihr habt Vormittag Gottesdienst, da ist noch nicht so warm, aber wir haben am Abend Gottesdienst und da wissen wir schon, manche sagen, heute bleiben wir noch. Da werden wir mehr schätzen, denke ich, auch diese Ekklesia, diese Gemeinschaft der Heiligen. die uns wieder ermutigt und aufbaut. Also die Mauer. Aber wir dürfen auch erleben, wie wir in diese Welt gesendet werden. Und darüber müssen wir uns vorbereiten. Und ich glaube, wir müssen Experten werden in Multikulti-Denken. Wir können nicht einfach mit der Bibel kommen und draußen jemanden die Bibel auf den Kopf hauen. Mit unseren mächtigen Argumenten, die innerhalb der Mauer, innerhalb unserer Gemeinschaft, jeder versteht. Jeder versteht das. Aber draußen verstehen sie dich nicht. Du denkst, wieso verstehen die dich? Warum verstehen die mich nicht? Ja, weil die eine andere Sprache haben. Eine andere Mehrheitskultur, die ihnen suggeriert, wir sind eh richtig. Und deswegen glaube ich, wir müssen so Experten werden in diesem bikulturellen Kontext. Einerseits, die Mauer ist wichtig. Die schützt uns. Wir müssen uns stärken in unserer Überzeugung zu Gott. Das passiert heute. Aber wir brauchen auch Vorbereitung für das, dass wir in die Welt gehen und in dieser schrägen Kultur unserer Mehrheitsgesellschaft, wir sind eine Außenseitergemeinde, dort zurechtzukommen. Und jeder weiß, das ist nicht so leicht. Und wir können die Benediktoption immer noch ziehen und sagen, ich fühle mich in der Mauer so wohl, ich gehe nicht durch das Tor mehr. Ich gehe nicht mehr hinaus. Ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht. Keiner glaubt mir, so ich bleibe drin. Und weißt du was? Gott sagt, super. Er verachtet dich deswegen nicht. Weil manche von uns brauchen das. Du kannst nicht einen Soldaten, der verwundet ist, wieder zurück ins Feld schicken. Die Gemeinde muss auch ein Ort sein, wo wir heilen dürfen, wo wir ganz werden können. So, einerseits brauchen wir die Mauer, andererseits brauchen wir aber auch diese Durchlässigkeit, die uns vor Exklusivität schützt. Mein Lieblingswort ist zu Leuten draußen, wir sind nicht besser, wir sind nur besser dran. Aber als Mensch sind wir nicht besser. Überhaupt nicht. Wir bedarfen der Vergebung genauso wie jeder andere. Wir sind nicht besser. Ich möchte schließen mit Johannes 11, 25. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. So bete ich für uns abschließend, dass diese Auferstehungskraft uns erfüllt, dass wir in diese Woche gehen mit diesem Bild des Auferstandenen und sagen, genau deswegen sind wir das, was wir sind. Das macht den Unterschied aus. Und ich möchte gefüllt werden, zugerüstet werden, um genau über diese Auferstehung auch draußen zu reden. Nicht über die Werte. Ist eh klar, Werte mag jeder. Und die sind auch gut. Und die sind auch immer noch christlicher Natur bei uns. Aber die Auferstehung macht den Unterschied. Könnt ihr übereinstimmen? Amen. Amen? Die Auferstehung macht den Unterschied. Gut, ich schließe ab mit einem Gebet. Was wollt ihr jetzt davon? Klingt gut, oder? Sollte ein Prediger machen, oder? Ja, machen wir vielleicht so, ihr seid lange gesessen, als Anstand vor dem Herrn könnten wir auch liturgisch mal aufstehen, das kennen wir, und schließen wir unsere Augen und öffnen wir unser Herz. Und ich bete vertretend für euch und für uns alle. Herr, wir stehen vor deiner Gegenwart, du bist der auferstandene Christus. Du bist hier, du brauchst keine Tür, du kommst herein. Du warst schon hier, bevor wir überhaupt hierher kamen. Du hast auf uns schon gewartet, wie wir noch in der Welt waren und von dir gar nichts gewusst haben. Du warst auch schon in unseren Eltern, die uns erzogen haben in deinen Willen. Und wir haben nicht einmal eine Vorstellung, wie es war oder wie es ist, ein Heide zu sein, weil wir sozialisiert worden sind, durch unsere Eltern. Und so wollen wir die Eltern ehren unter uns, die ihre Kinder in deinen Wegen erziehen. Wir wollen die Pädagoginnen und Pädagogen ehren, die sich abmühen, Vorbild zu sein, mehr durch ihr Leben als durch ihr Reden. Wir wollen uns immer wieder erinnern, du bist der Auferstehende, Auferstandene. Und du möchtest auch, dass wir auferstehen, dass wir verändert werden durch die Predigt, durch das Wort Gottes, durch deine Gegenwart, durch den Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass dein Geist jetzt jedes Herz erreicht, dass du uns begegnest. Denn Liebe ist Begegnung. Liebe ist nicht nur etwas, es ist ein Mensch. Es ist dieser Christus, der Mensch wurde und jetzt hier ist durch die Auferstehung. Herr, hilf uns in unserer Schwachheit. Stehe uns mächtig bei. Führe uns nicht in diese Versuchung, sondern bewahre uns. Und erlöse uns von allem Bösen. Mach unsere Gedanken frei von allen möglichen Dingen, denen wir früher leichter erlegen sind. Lass jeden von uns diese Kraft, diese mächtige Bewahrung erfahren, ohne Anstrengung, ohne religiöse Übung, dass deine Kraft in uns wirkt und wir nach deinem Willen leben können. In Jesu Namen bitte ich. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit und der Herr segne euch.